Herzlich willkommen zur neuen Folge von Heiter bis Hypochondrisch. Mein Name ist Sebastian Maus.
Mein Name ist Stefan Horn.
Herzlich willkommen und wir haben heute wirklich zwei ganz besondere Gäste.
Und ein neues Gimmick. Eine Soundmaschine. Ja? Toll.
Ja? Wir freuen uns ganz außerordentlich, heute unsere ja nun nicht mehr ganz neue Geschäftsführung zu begrüßen. Frau Graf, Frau Lammers, herzlich willkommen bei uns in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio. Sie sind ja schon erfahren jetzt mittlerweile, was Podcast-Aufnahmen angeht.
So ist es. Ja. Sie waren im Kesseltor, glaube ich.
Ja, das stimmt. Hallo erstmal. Mein Name ist Claudia Graf.
Ja, ich bin Bettina Lammers. Hallo.
Genau. Haben wir groß was vorbereitet? Natürlich nicht. Wir wollen es ja so spontan wie möglich machen. Genau. Erzählen Sie mal, seit wann sind Sie denn jetzt bei uns quasi am Marienhospital?
Also vor Ort sind wir jetzt seit circa ein Dreivierteljahr und davor waren wir schon ein Jahr beratend hier tätig. Das heißt, das Marienhospital kennen wir jetzt seit zwei Dreivierteljahren sehr eng begleitend.
Okay, und wo waren Sie vorher vom Dialekt? Ich glaube, der Herr Maus hat es ja schon irgendwann mal geteasert, hört man es ja so ein bisschen. Ja.
Genau, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, also ich komme aus Lüdenscheid und Frau Lammers kommt...
Ich komme aus Witten, genau. Tiefstes Ruhrgebiet.
Genau, und ich bin das Tor zum Sauerland mit Lüdenscheid.
Ist Witten Ruhrgebiet?
Ja.
Tatsächlich.
Die Wiege des Bergbaus. Bei uns wurde die Kohle gefunden.
Gut, jetzt können wir kurz über Fußball reden. Welcher Heimatverein?
Ja, natürlich Dortmund.
Dortmund, okay. Also wie war das? Nord-Lüdenscheid?
Lüdenscheid Nord oder Dortmund Süd?
Genau, so war es doch, oder?
Genau.
Macht sich schon Freunde der Herr Kollege von der Nephrologie? Ja, also ich bin ja Rheinländer, deswegen, da gibt's ja auch Rheinland und Westfalen sind sich ja nicht immer so ganz grün.
Da könnte ich jetzt was sagen. Der Herr Wülle sagt immer, der Westfale hält, was der Rheinländer verspricht.
Da ist was Wahres dran, ja, das ist durchaus sinnvoll. Sind Sie auch Dortmund-Fan? Oder gar kein Fußball?
Eigentlich gar kein Fußballfan, aber meine Kinder, das ist sehr zwiegespalten. Also wir haben einen Erfolgsfan in der Familie und einen, der immer zu Schalke steht, egal ob auf, abgestiegen. Und mein jüngster Sohn, der wechselt mal von Bayern nach Dortmund.
Okay. Je nachdem, wer
genau,
gerade Meister.
Erfolgsfan.
Okay, aber also Hochachtung vom Schalke-Fan, der hat harte Jahre hinter sich. Ja.
Schon in der ersten Klasse ist er mit einem Schalke-Turnister zur Schule gegangen, den er sich von seinem Taschengeld gekauft hat.
Okay. Und der kriegt von seinem größeren Bruder, oder ist er ein kleinerer Bruder, größerer Bruder?
Ist der mittlere.
Der mittlere. Wie viele Kinder haben Sie, wenn ich fragen darf?
Drei Jungs.
Drei Jungs.
Gut, na, ich komme auch aus einer dreikindrigen Familie quasi, wenn man das so nennen will. Bin auch das Sandwich-Kind insofern.
Das mittlere?
Ja.
Das wiederum erklärt vieles,
ja. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Okay, und was hat sie dann letztendlich, ich nenne es ja hier immer liebevoll Duisburg am Neckar, das heißt um den Bogen zum Ruhrgebiet.
Duisburg am Neckar, das haben wir noch nie gehört.
Zu schlagen.
Hier sind die Straßen aber schöner als in
genau. Duisburg. Genau. Die marodierenden Banden habe ich ja auch noch nicht so gesehen wie in Duisburg.
Und die Clans auch nicht.
Nee.
Die gibt's hier aber wohl. Also zumindest sagt das die Presse. Es wurde ich glaube, im Spiegel oder im Deutschlandfunk gehört, dass es hier wieder am Wochenende eine Schießerei zwischen Jugendlichen auf dem Spielplatz in Stuttgart stattgefunden hat.
Ja, ein 16-Jähriger, schwer angeschossen.
Ach Gott.
Hm. Aber nur einer. Bei uns wären es gleich 10 gewesen.
Ja, möglich.
Aus einer Familie.
Aber was hat sie letztendlich dann zu uns geführt, aus dem schönen Ruhrgebiet ans Ruhrgebiet am Neckar?
Unser ehemaliger Chef ist ja allen bekannt, ist ja hier als Stiftungsvorstand und Holding-Geschäftsführer hingewechselt. Und mit ihm hatten wir eine Sanierung und eine Restrukturierung von Häusern, die damals zu unserer Gruppe gehörten. Und als es dem Marienhospital immer schlechter ging, hat er uns gefragt, ob wir nicht unterstützen könnten. Weil es immer gut ist, so eine Sanierung oder eine Restrukturierung einzuleiten mit Leuten, die man kennt und denen man vertraut, weil man dann auch viel Hand in Hand macht. Und dann haben wir uns das angeschaut und haben uns überlegt, ob wir uns das vorstellen können, nochmal zu wechseln. Und ja, eigentlich hat uns das gefallen und wir haben die Herausforderung nochmal gesucht.
So kann man das, glaube ich, nennen. Ich denke, das ist ja auch in der Presse, also jetzt nicht aufs Marienhospital generell, aber so die Corona-Krise hat, glaube ich, die Krankenhäuser schon richtig gebeutelt. Das ist, insofern ist das ist Herausforderung schon als absolut wörtlich, glaube ich, zu sehen. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Zeit gewesen, als sie dann quasi hier das Ruder sozusagen übernommen haben. Und wir sind froh, dass sie hier sind. Also ich zumindest. Ja. Denkt der Herr Maus auch?
Was soll ich jetzt sagen?
Natürlich. Er sitzt in Armlänge hier.
Also das ist natürlich immer so, Mediziner halten sich ja ganz gerne mal für was Besseres und es kommt ja auch dann häufig der Vorwurf an Geschäftsführungen, dass sie keine Ahnung hätten, wie eine Klinik abläuft. Dass sie nicht wissen, was unsere Nöte, was für unsere Sorgen sind. Das ist bei Ihnen aber anders. Sie kommen ja, Sie atmen ja Stallgeruch sozusagen, um das mal. Sie waren beide vorher Intensivkrankenschwester. Vielleicht erzählen Sie einfach mal ein bisschen über Ihren Werdegang. Was hat Sie letzten Endes zu Geschäftsführerinnen des Marienhospitals werden lassen? Ich finde es ganz spannend, so Ihre Vita.
Gut, willst du anfangen?
Sie haben noch gar nichts gesagt.
Genau. Ach, danke.
Ja. Deswegen. Ich sah das nämlich schon, dass ich dann die ganze Zeit.
Sie sich normalerweise
spreche.
Nicht auszeichnen.
Ich hätte es einfach sonst nur unterstützt und ja gesagt. Ja, klar. Also, Krankenschwester schon immer werden, wollte ich schon immer werden. Meine Mutter ist auch Krankenschwester und ich fand das schon immer toll. Den Desinfektionsmittelgeruch zu riechen. Das ist total verrückt, aber als Kind bin ich schon immer ins Krankenhaus gegangen, extra nur, um mir die Hände zu desinfizieren. Sterilium war toll. Und deswegen wollte ich immer Krankenschwester werden. Bin das dann auch geworden tatsächlich und konnte direkt nach dem Examen auf der Intensivstation damals anfangen. Bin dann irgendwann schwanger geworden, ein Jahr in Elternzeit gewesen und dann wiedergekommen. Und ja, und da habe ich dann Frau Graf kennengelernt auf der Intensivstation. Frau Graf war etwas länger in Elternzeit bei 3 Kindern, aber ist auch wieder
13 Jahre.
Genau. Ja. Auch wieder voll eingestiegen.
Zeit vergeht dann schon schnell, gell? Mit 3 Kindern.
Ja. Und wir haben wieder zusammengearbeitet dort, uns kennengelernt, sind sehr unterschiedlich, so von der Persönlichkeit, aber auch in der Arbeitsweise. Das war immer ganz spannend, dann zusammenzuarbeiten. Wir haben da schon das ein oder andere Erlebnis gehabt und das hat sehr zusammengeschweißt. Und als ich dann irgendwann mehr arbeiten musste, weil ich alleinerziehend war und irgendwann der Unterhalt dann halt reduziert wurde, habe ich dann gesagt, ich möchte weniger Schichtarbeit machen und mehr vielleicht was in der 5-Tage-Woche. Und hatte mir auch überlegt, ob ich in Endoskopie zum Beispiel gehe. Aber dann war damals eine Stelle in der Kodierung frei. Und dann habe ich gedacht, okay, die andere Seite der Macht. Ich schreibe jetzt mal die Rechnung für die Arbeit, die ich vorher gemacht habe. Und habe das dann auch ganz toll gefunden. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und
darf ich fragen, wann das war? Wann sind Sie in die Kodierung gegangen?
Das war 2012 ungefähr. 2011, 2012.
Also schon stand ein bisschen ja her. Vollkommen neuer Berufszweig eigentlich damals. Ja. So mit der
also,
ganzen Kodierung.
Nee, das war schon. Das 2002 schon, aber, sind ja die DRGs eingeführt worden und dementsprechend 2004 umgesetzt komplett. Also es gab schon lange die Kodierer. Und, aber es war halt tatsächlich was Neues für mich, weil ich ja vorher nur auf der anderen Seite war und Patienten gewaschen habe und gepflegt habe und Medikamente gegeben habe und Krankheitsbilder gesehen habe. Und jetzt konnte ich sie halt in Ziffern umsetzen und da die Rechnung für schreiben. Das war schon was ganz anderes. Und
kam Ihnen das entgegen von Ihrer Struktur?
Ja.
Ja? Sind Sie ein Zahlenmensch?
Ja.
Ja? Okay.
Ja. Ist ja dann vielleicht meine Kollegen mussten auch immer unter mir leiden, weil ich immer wusste, was alles kostet auf der Intensivstation. Und dann habe ich immer vorgerechnet, dass der Blasenkatheter mit Temperatur so eine 23,87 Euro kostet und der aus Silikon 1,20 Euro.
Das heißt, Sie waren wahnsinnig beliebt im Kollegium.
Ja, total,
gell?
Ja, total. Und deswegen nimmt man für einen diagnostischen Herzkatheter auf keinen Fall den Temperatursondenkatheter. Dann habe ich die auch mal gerne umgeräumt, damit man schlechter drankommt. Also es war, ja, es hat mir aber Spaß gemacht. Also von daher.
Frau Lammers kauft auch immer Dinge mit einem roten Punkt. Die sind dann kurz vorm Ablaufen. Durch Frau Lammers haben alle Kollegen gelernt, was Bückware ist.
Stefan, nein. Kein Gedanken mehr.
Muss mich zurückhalten.
Nein,
vielleicht halt, kannst du mal eben jetzt erklären, was das ist.
Ja, es ist halt Ware, für die man sich bücken muss, weil die unten im Regal ist. Aber in der Regel ist das die günstigere Ware. Das sind die Eigenmarken des Supermarktes zum Beispiel.
Das sagt man ja eigentlich den Schwaben nach, dass sie so sparsam sind.
Ja,
das sind
irgendwie sie nur ist da was durchgekommen. Ja.
Durch und durch.
Ich habe so ein bisschen halb hessische Wurzeln. Meine Oma war auch immer so, die ist immer im Pfennigmarkt einkaufen gegangen und hat auch schon immer die Preise gekonnt. Und wir haben uns da, als Kind habe ich das schon immer sehr genau gewusst, was kostet was und wo gibt es das am günstigsten.
Also groß nicht, geworden. Nicht, dass damit. Sie jetzt denken, wenn Sie das hören, oh, ins Marienhospital gehe ich lieber nicht, weil da wird an allen Ecken und Enden gespart. Nein, wir können sehr, sehr gut arbeiten und ich würde auch fast, wenn ich das mal so vorgreifen darf, fast besser arbeiten, seitdem Sie beide da sind. Oder zumindest hat es einige Veränderungen gegeben, die zumindest uns beiden als sehr positiv aufgefallen sind. Das nur mal so als Lob. Genau, und dann also haben sie Controlling gemacht. Unsere
Ausstattung hat keine roten Punkte.
Nein, überhaupt nicht. Nein, also auch die Ärzte im Übrigen nicht. Ja.
Nee, erst recht, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Die haben keinen roten Punkt. Die kriege ich auch irgendwie auf dem Markt, nicht mit dem roten Punkt.
Müssten relativ große Punkte sein, genau. Genau, dann haben sie Controlling gemacht und haben dann gemerkt, okay, das mit den Zahlen und Berechnungen, das liegt ihnen.
Ja.
Okay. Und dann, ich meine, da muss ja noch einiges, es gibt ja viele Controller, nicht alle werden Geschäftsführer eines großen Hauses.
Dann bin ich ins Controlling gekommen.
Dann war die schöne Zeit vorbei.
Ich habe in der Elternzeit bei meinem Mann, der hat einen kleinen Handwerksbetrieb, habe ich ihm ja den ganzen betriebswirtschaftlichen Teil gemacht. Habe eben auch BWL dann noch gemacht, um das zu tun. Habe dann die Bankengespräche, Steuerberater, all dieses gemacht. Bin dann wieder eingestiegen auf der Intensivstation. Dann ist mein mittlerer Sohn ganz schwer krank geworden. Frau Lammers war schon in der Kodierung und ich habe nach einem Jahr mit ihm im Krankenhaus gedacht, ich schaffe das nicht mehr auf der Intensivstation. Das war mir einfach zu viel in dem Moment. Und dann habe ich Frau Lammers angerufen und habe gesagt, sag mal, wie ist es da eigentlich bei dir? Ich habe zwei, also eine, die ich mal ausgebildet hatte, die im Controlling war, völlig konträr zu Frau Lammers. Und Frau Lammers angerufen und gefragt, wie ist es denn so? Ist das auch was für mich? Und mir das bei beiden angeguckt.
Ich hab und beide dann, haben Ja gesagt?
Ja, okay. Beide haben Ja gesagt. Und Frau Lammers hat aber nicht nur Ja gesagt. Ich habe gesagt, Bettinchen, wie ist es denn bei dir so in der Kodierung? Und dann hat sie gesagt...
Ja, das ist ganz toll hier. Also der Schreibtisch, der hat keine Angehörigen und der ruft auch nicht an zum Einspringen und der macht auch kein AA.
So hat sie mir das angepriesen.
Ja?
Das war natürlich ein Argument. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mir das mal an. Ich hatte eine Affinität dazu, schon immer zu Prozessen, weil ich auch Qualitätsmanagement im Krankenhaus schon gemacht hatte und viele dieser Dinge, dass ich gedacht habe, okay, gucke ich mir das an. Und dann saß ich da, Frau Lammers hat mich eingearbeitet und dann habe ich gedacht, so, das ist aber jetzt hier wenig. Das gefällt mir ja gar nicht so. Und dann habe ich gesagt, so Bettinchen, wir machen jetzt eine Weiterbildung. Wir machen jetzt Medizincontrolling. Da haben wir übrigens Frau Schillings kennengelernt. Die hat mit uns zusammen Medizincontrolling gemacht in Köln.
Nur kurz für die Zuhörer, die Frau Schillings nicht kennen. Wer ist die Frau Schillings?
Das ist, wir haben bei uns noch, wir sind die Sprecher der Geschäftsführung und unter uns haben wir eine Geschäftsführerin für ambulante Geschäftsfelder und das MVZ eingestellt. Das ist Simone Schillings, die wir eben auch schon viele Jahre kennen. Und nachdem wir hier in Stuttgart waren, haben wir dann die ganze Zeit versucht, sie abzuwerben. Wir gedacht haben, die würde noch gut zu uns passen vom Typus her und weil hier wirklich genug Arbeit ist für uns alle. Deswegen haben
ja,
wir
und die
dann,
ambulanten Bereiche ja auch immer stärker in Fokus genau. kommen. Das braucht auch ein eigenes Gesicht dann.
Muss man so sagen. Und dann haben wir Medizincontroller eben gemacht und haben dann angefangen, Projekte umzusetzen im Krankenhaus.
ICD-11.
Fallbegleitende Kodierung, dass man wirklich direkt, ich kann ja, wenn der Patient weg ist, nichts mehr an meiner Rechnung ändern, sondern ich muss alles im Fall erfassen, wenn der Patient da ist. Und Ärzte und Pfleger auf der Station sind eigentlich dafür da, die Behandlung des Patienten zu übernehmen. Aber wenn man direkt parallel jemanden hat, der einen begleitet beim Schreiben der Rechnung, dann vergisst man auch nichts und der Patient wird völlig korrekt abgerechnet, was häufig sonst nicht der Fall ist. Man kann das nicht mehr steuern, wenn der weg ist. Wenn ich nach 18 Wochen mir überlegen soll, warum ist das mal so kodiert worden, weil ein Arzt das da reinkodiert hat, dann ist das oft nicht korrekt, weil sich da viel geändert hat. Und so haben wir dann wirklich das ganze Haus umgestellt. Das Haus geriet damals dann in die Sanierung und über die Sanierung sind wir immer enger an den Geschäftsführer rangerutscht, weil wir die Abteilung waren, die da was drehen konnte, die auch wirklich sagen konnte, wenn wir das umstellen, haben wir schneller Liquidität. Also wenn Sie die Rechnung, wenn Sie im Autohaus gehen, dann kriegen Sie Ihre Rechnung schon mit.
Leider.
Ja, Das ist so, die brauchen auch Liquidität. Das ist betriebswirtschaftlich so.
Schönen Gruß an meinen VW-Händler.
Und bei uns war das so, also in den Krankenhäusern, dass man häufig Akten 3, 4, 5 Wochen nicht bearbeitet hat.
Nein, die lagen auf der Fensterbank im Arztzimmer hinterm Vorhang.
Genau.
Und wenn Warum lagen sie wohl da? Kann ich nicht verstehen.
Ich genau. auch nicht.
Nur
ich
ganz
auch
kurz nicht. So als Einschritt, Sie reden jetzt über Ihren alten Arbeitgeber. Ja. Das war in
Hagen.
In Hagen,
Iserlohn und in Menden. Wir hatten da mehrere, also wir hatten zwei Krankenhaus, also zwei, es waren auch eben ein Mutterkonzern mit einer Tochter. Und wir waren meist in der Tochter, aber während der Restrukturierung mussten wir auch die Mutter übernehmen, um da eben solche Prozesse anzupassen, weil das ist eine wahnsinnige Liquidität. Wenn Sie das umstellen, haben Sie ruckzuck innerhalb von ein paar Tagen 1 Million mehr Liquidität auf dem Konto. Also das ist zu komplex, um das einfach mal so zu erklären. Das ist wirklich ganz schwierig, Krankenhausfinanzierung jemandem zu erklären, der das noch nicht live gesehen hat. Weil das würde Ihnen auch gar keiner glauben. Weil das im Krankenhaus ja wirklich so ist, wenn Sie jemanden aufnehmen, der eigentlich primär nicht stationär ist und der nicht ins Raster passt, dann geben Sie dem an der Pforte bildlich noch ein Köfferchen mit Geld. Weil sie zahlen eine Strafe dafür, dass sie den behandelt haben, auch noch. Und das ist ja nirgendwo anders möglich. Das gibt es nur im Krankenhaus.
Ja, es ist so, ich habe früher gesagt, in der Pflege hat man so den klinischen Blick gehabt, oh, dicke Füßchen, Herzinsuffizienz. Ne? Und dann in der Kodierung war es dann, wenn freitags mittags der ältere Herr mit dem Köfferchen Richtung Aufnahme tapperte, dann hat man schon gedacht, oh, primäre Fehlbelegung. Wer freitags nachmittags zur Aufnahme kommt mit Köfferchen, primäre Fehlbelegung.
Aber ist es dann, also es wird ja ganz oft auch über das DRG-System geschumpfen. Ist das quasi ein Fehler im System oder ist das, weil es missbräuchlich behandelt wird? Oder also wie sehen Sie das quasi als Geschäftsführung so zum, oder so ein kurzes Stimmungsbild oder Meinungsbild zum DRG-System in Deutschland? Ist das gut, schlecht? Was heißt ja immer, wir sind mit das Teuerste, aber in dem Ergebnis ja immer nur so Mittelmaß. Ja? So Weltmeister in Eingriffen, aber immer so, das Ergebnis ist immer so, naja, geht so.
Also ich glaube einfach durch diese Wahnsinnsmisstrauenskultur, also ich habe nichts gegen das DRG-System. Das haben
der
wir
Apparat
eigentlich immer
drumherum ist das teurer. Geliebt,
aber wir schalten ja immer mehr Institutionen vor, die uns kontrollieren. LOPS, STROPS, Mindestmenge. Also wir haben ja MD-Prüfungen, wir haben ja 1000 Dinge. Wir überprüfen ja alles, immer wieder. Und das sind ganze Behördenstränge, die das tun. Und das macht das natürlich auch unheimlich teuer. Wenn Sie 1000 Behörden beschäftigen, die Sie wirklich... Sie reichen alles an. Also das ist so eine Misstrauenskultur. Das finde ich ganz schade. Ich finde, wenn Krankenhäuser nie auffällig sind, dann müssen wir nicht alles 100-mal überprüfen. Wir haben eine Einzelfallprüfung, dann haben wir noch eine Komplexbehandlungsprüfung, dann müssen wir jetzt noch eine Leistungsgruppenprüfung, dann eine Strukturprüfung. Also wir prüfen. Und da sitzen ja überall auch nur Ärzte, Pflege. Das muss man sich auch überlegen. Wir schreien immer, wir haben keine Fachkräfte mehr. Nee, wir haben die alle in den Behörden.
Ja, ich meine, das ist ja generell, glaube ich, eben ein Kritikpunkt an der deutschen Politik, dass viel geprüft, viel getestet wird, viel Verwaltungsaufwand da ist, ohne dass nachher wirklich eine gute Qualität oder eine bessere Qualität rauskäme, als es ohne käme. Aber nochmal zurück, das war auch ein christliches Haus?
Ja.
Also Sie kennen auch sozusagen die christlichen Werte, christlichen...
Wir kommen aus einem Marienhospital unter Vinzentinerinnen in Hagen.
Genau. Also sehr, sehr, die Parallelen sind da. Mhm. Würden Sie sagen, macht es die Sache einer Umstrukturierung einfacher, der christliche Hintergrund, oder schwieriger, oder ist es egal?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Also ich glaube, es macht es einfacher, weil man enger im Austausch mit den Menschen ist. Und mehr in der Kommunikation ist, weil es nicht von oben einfach nur diktiert wird, sondern viel auch im Austausch ist. Ich glaube, wenn man so ein Konzern ist wie jetzt unsere Privatträger, die diktieren einfach und die Mitarbeiter haben das dann zu tun. Da gibt es auch nicht, ob man das möchte oder ob das ein Verständnis dafür ist oder wie man sich damit fühlt. Und ich glaube, in der christlichen Gemeinschaft ist es auch ein Gemeinschaftsgefühl, was dadurch entsteht. Also wir haben über die Sanierung ist das Haus sehr, sehr zusammengewachsen und auch die Fachbereiche. Da wurde sehr viel übergreifend, diese Königreiche, die es vorher gab, auch im ärztlichen Bereich.
Die gibt
waren,
es die?
Ja, die gibt es. Die gab's, gibt es.
Kleiner und größer.
Ja, genau. Die gibt es sehr deutlich. Die,
wie groß ist deins, Stefan?
Nein, das ist nicht so groß. Und es kalt ist, es kleiner.
Es ist schon da und die sind definitiv über die Sanierung total zusammengewachsen. Und das, finde ich, hat sich hat vielleicht auch was mit dem christlichen Glauben tatsächlich zu tun, mit dem christlichen Träger zu tun, weil wir ein anderes Menschenbild auch haben und auch eine andere Arbeitsweise haben. Also von daher, ich finde,
das ist nicht. Wir haben den nur kennengelernt, wenn wir was ändern wollen, wird immer gesagt, das war vom Träger nicht anders gewünscht. Ja. Das ist ganz süß. Also wenn man an irgendwas festhalten möchte, dann sagt man immer, das war hier vom Träger nicht gewünscht. Wenn man den Träger fragt, sagt er immer, nee.
Träger weiß da gar nichts von, dass genau. Er sich das gewünscht hat.
Das ist eine grundlegende deutsche Eigenschaft, dass immer der andere schuld ist.
Ja, genau.
Ja.
Bei uns ist immer Frau Lammers schuld.
Nee, Herr Wülle.
Und Herr Wülle, ja dann, erst bist du schuld. Und wenn du ausfällst, ist Herr Wülle schuld.
Sehr gut, dass auch diese
Frau Graf braucht doch immer einen Schuld.
Ja. Ja, das ist, ja, das ist eine ganz, ist wie gesagt.
Das, da ich immer sehr stoisch das ertrage.
Genau.
Wir haben einen wichtigen Gast vergessen zu begrüßen. Coco ist nämlich auch unser, ich hätte gerade gesagt, unser Maho-Rollmops. Nein. Ja. da ist er, genau. Sehen könnt ihr ihn ja nicht und bellen will er gerade nicht, aber jetzt sitzt er zumindest mal am Mikrofon. Vielleicht kann er was sagen. Also die Parallelen sind da, auch in den Umstrukturierungsnotwendigkeiten und auch in der Umsetzung zwischen jetzt Hagen und Stuttgart.
Ja. Ganz, ganz klar. Das sind meist die gleichen Hebel, die man dann so zieht. Also das war hier auch. Wir kamen, es waren riesen Aktenberge von eben nicht abgerechneten Akten. Das dauerte ewig, bis die Briefe fertig waren. Das korreliert miteinander. Und das haben wir jetzt komplett umgestellt. Das ist eins der Dinge. Dann war ganz wichtig, eben zu gucken, wie kriege ich eine Nachversorgung hin? Case Management ist umgestellt. Also das sind alles so Prozesse, die müssen ineinander greifen. Und da kann man viel von einem Haus aufs andere dann setzen. Wir haben das ja vorher schon gemacht. Wir hatten auch ein Hobby. Also unser Nebenjob war unser Hobby. Wir haben für die Firma Tiplu, das ist eine Firma, die eben ja Unterstützung, also eine Codier-Unterstützungssoftware, aber mittlerweile auch ganz andere Dinge macht, haben wir immer Krankenhäuser beraten. Wir hatten ja nie Geld in NRW und dann haben wir das Programm günstiger gekriegt. Dafür haben wir die Firma unterstützt und haben denen damals gesagt, die waren ein Startup, als wir die kennengelernt haben in 16 und waren, glaube ich, weiß ich nicht, der vierte, fünfte Kunde. Mittlerweile haben die, weiß ich nicht, ich glaube ein Drittel aller Krankenhäuser sind Kunde und die haben auch über 200 Mitarbeiter mittlerweile. Das ist also jetzt ein richtig etabliertes Unternehmen und damals haben wir dann gesagt, ihr habt ein tolles Programm, aber ihr müsst den Kunden auch mitverkaufen, wie sie es anwenden, weil wenn sie das nicht einsetzen und mit dem Prozess einführen, und dann haben wir uns so geeinigt, dass wir dann Krankenhäuser besuchen, die unterstützen. Dafür wurden wir dann auch immer freigestellt. Wir hatten das Programm günstiger. Und das war eine tolle auch Zeit.
Viele kommunale Häuser hier unten im Süden, ne?
Genau, hier waren wir auch häufig, in Balingen und wo waren wir denn noch?
Hat das Marienhospital diese Softwarelösung jetzt auch?
Ja.
Ja. Mit Ihnen gebracht oder schon vorher gehabt?
Also vorher wurde es hier vorgestellt, da hat man sich aber, wollte man auf was anderes warten, aber die sind der Marktführer und als wir kamen, haben wir gesagt, okay, jetzt führen wir es ein. Und ich glaube, also mittlerweile haben wir auch eine richtige Kooperation als Haus und eine Entwicklungspartnerschaft und alle sind, glaube ich, ganz glücklich. Aber damals wartete man einfach, dass der KISS-Anbieter eine eigene Lösung, die er bis heute nicht hat,
schafft. Wenn Sie jetzt so an die Zeit in Hagen zurückdenken, man macht ja nicht, gerade wenn man so einen Job als erstes Mal macht, macht man ja nicht alles richtig. Mhm. Gibt es Fehler, die Sie gemacht haben, die Sie so niemals wieder machen werden? Haben Sie was gelernt in Hagen, was Sie sich hier verkneifen?
Ja, wir haben ganz, ganz viel gelernt. Also man lernt ja jeden Tag. Und ich kann gar nicht sagen, dass wir, also wir haben da sicherlich Fehler gemacht, aber ich glaube, die Kultur im Ruhrgebiet ist wirklich eher so, dass man einen Fehler macht, dann sagt man sich das und dann ist das auch gut. Das ist hier schwieriger. Ich weiß nicht, wie Sie das als Rheinländer sehen.
Ich fremdel immer noch, wenn ich das mal so sagen darf, obwohl ich in Schwäbin geheiratet habe, meine Kinder hier geboren und aufgewachsen sind. Ich habe immer noch manchmal meine Probleme mit dem Schwäbischen.
Weil
und
das
meine ich nicht nur sprachlich.
Genau, hier sagt man dann, also wenn irgendwas nicht passt, dann sag das bitte. Dann sagt
keiner was.
Und im Nachhinein erfährt man, dass das eine ganz schlimme Entscheidung war. Und das ist im Ruhrgebiet anders. Da ist das, glaube ich, so wirklich mal
direkter.
Was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr dabei gedacht? Dann kann man das zurücknehmen und kann sagen, okay, hast vielleicht recht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist hier leider nicht so. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir da Riesenfehlentscheidungen getroffen haben.
Aber wenn wir es jetzt mal so versuchen, positiv zu sehen, was begeistert Sie am Marienhospital? Was finden Sie, wenn Sie einen Abend, sonntagsabends hier durch die Gänge wandeln, was finden Sie toll?
Also die Atmosphäre des Hauses. Ich glaube, da muss man mal gewesen sein, um das auch so empfinden zu können. Das ist wirklich eine ganz schöne Atmosphäre, wenn man hier durchgeht. Also ich gehe, Sie haben ja das so ein Gefühl, wenn Sie irgendwo hingehen. Und ich fühle, wir haben uns hier von Anfang an immer zu Hause gefühlt. Also wir haben das Gefühl gehabt, dass es, also wir gehören auch hier hin. Weil sonst wären wir auch gar nicht gekommen, wenn wir uns hier nicht wohl gefühlt hätten. Also das war, ich fühle mich immer hier total wohl und es ist schön, man kann hier noch sehr viel entwickeln. Das muss man auch so sehen. Also hier ist es nicht so, man weiß auch nie so, was am anderen Tag passiert. Es ist also so, es ist immer eine Überraschungsbox, wenn man ins Büro kommt. Was passiert wieder?
Toll, so kurz vor Weihnachten?
Ja, das ist ja. Toll.
Ja. Ist wie ein Adventskalender.
Ja, also wie ein Adventskalender.
Sie müssen sich das Marienhospital als großen Adventskalender vorstellen, wo es sich lohnt
zu
arbeiten.
Hinter jedem Türchen, genau, wartet eine Überraschung.
Und man weiß nur nicht, ob man manchen Tag auch den Zong gezogen hat.
Das ist halt auch manchmal.
Also unsere Zuhörer kennen das, glaube ich, nicht mehr. Die sind zu jung wahrscheinlich, genau. Jetzt Stefan, deine
Jobbox. Ich suche den Knopf. Ja.
Und auch so ganz praktische Dinge. Irgendwie, ich finde es ganz toll, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, da sind halt die Häuser auch so ein bisschen schäbeliger, ne? So die meisten jedenfalls, also unser altes Haus zum Beispiel. Da ein Fenster aufmachen, wenn es zwei Fenster gibt und eins kaputt ist, dann wird es halt zugeschraubt. Reicht ja, wenn man ein Fenster aufmachen kann. Oder wenn die Fassade kaputt ist, dann stellt man draußen einen Bauzaun davor, damit man die Fassade nicht erneuern kann. Mhm. Und deswegen ist das immer so lustig, wenn Leute hier sich so entschuldigen, wie es hier aussieht, dann denke ich, oh mein Gott, irgendwie müsstet mal in unser Haus kommen. Wir hatten damals so Leute eingeladen, da haben wir uns geschämt, da haben wir gedacht, die müssen wir mit verbundenen Augen durchs Haus führen und in unser Büro bringen, weil das so schlimm war. Wir haben Patienten gefragt, die uns gefragt haben, ob wir noch unser Gehalt bekommen würden, so wie es hier aussieht. Also es war wirklich schlimm, das kann sich keiner hier vorstellen. Aber die Behandlung war top. Also das ist so innen drin, war das super aus. Also Patientenversorgung war auf höchstem Niveau. Ja. Aber trotzdem halt die Fassade dazu war ganz schlimm. Und hier, deswegen denke ich immer, boah, ist so schön hier. Also die Fenster gehen alle auf, ne? Die Fassade ist schön. Klospülung gehen. Also das sind so Sachen, ich weiß noch, das ist manchmal hat man so Begeisterung für manche Sachen. Mein Vater hat immer so Begeisterung für Holzdecken irgendwie. Und wir sind in eine Wohnung reingekommen und ich habe gedacht, oh Gott, Holzdecken. Und er ist reingekommen und ich habe gedacht, boah, schöne Holzdecken. Und das denke ich manchmal so gehe ich jetzt auch hier hin. Dann denke ich irgendwie, andere sagen, oh Gott, da darfst du nicht hingucken, hier ist was kaputt und da und das. Und ich denke, ah, schöne Fassade. Mensch, und die Fenster gehen alle auf.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Wenn eine neue Geschäftsführung kommt, schreit nicht jeder gleich Hurra. Sondern ihnen ist wahrscheinlich relativ viel Skepsis entgegengeschlagen, relativ auch vielleicht auch offene Ablehnung. Wie gehen Sie damit um? So ganz stumpf. Ganz einfach.
Frau Lammer ist ganz stumpf. Okay. Das gar nicht. Also lässt das gar nicht an sich heran, sondern so schüttelt sie ab. Und eben, also ich habe versucht, die Leute für mich zu gewinnen und zu gucken, wie wir das zusammen hinkriegen können. Lösungsorientiert kommen sie mit einem Vorschlag und wir gucken, was können wir daraus machen. Und sie können aber nicht jeden gewinnen. Dann ist es so, dass sie einfach merken, sie verlieren Leute auf dem Weg. Sie entwickeln Leute, das sehen wir jetzt, dass wir in anderthalb Jahren auch Leute entwickelt haben, wo ich mal ganz stolz denke, toll, wie das jetzt so macht, finde ich dann ganz fantastisch. Dann müssen sie die auch wirklich laufen lassen, die müssen das auch dürfen. Und sie haben auch Leute auf dem Weg verloren, das ist eben so. Aber ich würde immer erstmal versuchen, die Leute für mich zu gewinnen und zu sehen, dass wir irgendwie gemeinsam was machen. Und Frau Lammers geht pragmatisch ihre Dinge durch. Es ist aber, sie haben immer eine Konstante. Das ist auch das, was uns ausmacht, dass wir völlig unterschiedlich sind.
Ja. Aber Sie haben ja auch, also das ist mir in der noch sehr gut in Erinnerung. Also bei der großen Vorstellungsveranstaltung in der Aula haben Sie auch gesagt, wenn man irgendein Problem hat oder irgendwas braucht, soll man zu Ihnen kommen. So, das fand ich eigentlich ziemlich toll, dass Sie quasi direkt als oberste Führungsriege quasi gesagt haben, so auch, also jeder, der irgendein Problem hat, kann sich bei uns melden. Und wenn man Lust hat, was zu verändern oder sagt so, hier, ich habe eine tolle Idee, dann kann man auch zu Ihnen kommen. Und ich weiß noch, ich gucke jetzt gerade die Frau Lammers an, wir haben, als wir uns ein bisschen mit diesem Abrechnungskram sozusagen ein bisschen weiterbilden wollten, hat sich die Frau Lammers mit uns kleinen Ärzten, sage ich mal, mit den relativ kleinen Lichtern hingesetzt und ist das mal eine Stunde mit uns das durchdekliniert. Also jeder, der jetzt irgendwie zuhört, gerade aus dem Haus und sagt, ich habe da eine coole Idee, der kann sich eigentlich immer an sie wenden. Das ist eigentlich ja auch nicht selbstverständlich, muss man eher sagen.
Das machen auch viele. Also ja. Wir kriegen auch regelmäßig E-Mails, wirklich egal aus welchem Bereich, also ob das aus der Hauswirtschaft ist irgendwie oder Stationshilfen oder Pflegedienst, ärztlicher Dienst, auch meistens direkt, aber wir kriegen wirklich regelmäßig
E-Mails. Ja, heute erst wieder vom Pfleger, der irgendwo ist und der möchte nach Nepal in irgendwelche entfernten Bergdörfer und möchte da Menschen zahnmedizinische Behandlungen näher bringen. Jetzt lade ich ihn mal ein und dann gucken wir mal, wie wir ihn da unterstützen können. Also wenn die Leute kommen, also auch in Notsituationen. Wir hatten auch jemand, der in einer Notsituation zu uns gekommen ist und da haben wir auch eine Lösung gefunden.
Inklusive einer WhatsApp-Videokonferenz zur Behandlung mit der Person im Ausland. Genau. Also hat einer unserer Ärzte dann einfach gesagt, irgendwie er macht das dann, damit das alles so funktioniert. Ganz toll.
Also das ist uns auch wichtig, dass wir beide mögen eher flache Hierarchien, weil ich glaube, dass das nicht viel bringt, wenn sie sehr hierarchisch sind. Weil wenn sie die Leute für irgendwas begeistern und die das gerne für sie machen oder gerne mit Teil des Systems sind, weil auch wir sind nur Teil des Systems hier, das funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten. Also das, die Verwaltung ist ja der Dienstleister für die Leistungserbringer. Sie sind auf der Leistungserbringerseite und wir sind so diejenigen, die das eigentlich koordinieren und eigentlich nur dafür da sind, dass wenn die Abteilungsleiter ein Problem haben, dass sie zu uns kommen und wir dann gucken. Soweit sind wir hier noch nicht. Das dauert auch noch ein paar Jahre, weil wir die Leute erstmal in diese Situation befähigen müssen, dass die selber erkennen, wie ihre Struktur ist und was man ändern könnte und dass sich das auch trauen. Weil das war eher so das Problem, dass viele sich hier gar nicht getraut haben, was zu entscheiden. Das war nicht so, war anders geführt. Von daher sind wir eigentlich so ganz glücklich. Die meisten Leute können wir ganz gut mitnehmen. Und manchmal passt man auch einfach nicht zusammen. Wenn man das merkt, ist das ja auch eine Entscheidung zu sagen, okay, wir passen nicht zusammen. Dann ist das so. Dann ist das für denjenigen und auch für uns besser, weil dann wird sich das nicht ändern, wenn man merkt, die Chemie stimmt nicht.
Ja. Sie müssen ja relativ harte Entscheidungen treffen im Zuge des Umbaus des Gesundheitssystems. Wachsen die Bäume nicht mehr so in den Himmel, wie sie das vielleicht vor 30 Jahren getan haben. Sie müssen diese Entscheidung vertreten, ein Stück weit. Es gab heftigste Gerüchte in und um Stuttgart, was die Zukunft des Marienhospitals anging, was die Zukunftsfähigkeit unserer Einrichtung anging. Was sagen Sie den Leuten? Jetzt ist das Forum da. Wo stehen wir?
Wo wir stehen? Ja, jedenfalls nicht auf der letzten Stelle in Stuttgart.
Nein, und gar keinen Fall.
Brauchen uns da auch keine Sorgen machen. Also ich sage mal, wir sind einer der drei großen Player hier am Standort Stuttgart und ohne uns geht nichts. Also von daher mache ich mir da auch gar keine Weiterführungsgedanken oder Sorgen.
Nicht nur das, also wir haben uns finanziell also wirklich gut erholt und wenn wir nicht, betriebswirtschaftlich haben sie ja manchmal Sondereffekte und wir hatten dieses Jahr einen Sondereffekt, der reingespielt hat. Wenn der nicht da gewesen wäre, wären wir dieses Jahr positiv geworden und jetzt bleiben wir eben knapp negativ, aber wir haben uns von über 20 Millionen verbessert. Minus. Also deswegen, und man muss sagen, also Baden-Württemberg ist das Land mit den wenigsten Krankenhäusern, aber mit dem höchsten Defizit. Weil wir sehr viele kommunale Häuser haben und
können alle nicht wirtschaften.
Genau,
das muss man ganz klar sagen. Das war jetzt der kleine Seitenhieb, aber wir wollen keine Namen nennen.
Nein, wir kooperieren mit dem kommunalen Haus total gut, aber man sieht eben, die haben diesen Druck nicht so wie wir.
Noch nicht,
aber auch da wird das dann kommen und wir kooperieren auch eng miteinander. Also wir sehen uns nie als Konkurrenten mit den anderen, sondern wirklich, wir müssen alle im gleichen System überleben. Und da muss man auch sagen, ist Baden-Württemberg, Baden-Württemberg tut deutlich mehr für seine Krankenhäuser als manch anderes Bundesland. Das muss man schon sagen mit der ganzen Investitionsförderung und so. Das ist toll. Also wenn man aus NRW kommt, dann da gibt's immer nur gewisse Förderprojekte, auf die kann man sich bewerben. Da muss man auch genau da drauf passen. Aber hier kann man einfach sagen, okay, ich brauche eine neue Notaufnahme. Dann reicht man einen Förderantrag ein, der wird geprüft und dann kriegt man eine Quote. Das ist was ganz anderes. Also das ist wirklich schon toll. Das ist auch was, was uns an Baden-Württemberg total gut gefällt. Und die Zusammenarbeit mit dem Ministerium, also mit den Behörden, das ist wirklich gut hier. Da fühlen wir uns sehr gut betreut als Krankenhaus. Und für die also auf Bundesebene, also das Gesundheitssystem ist auch wahnsinnig teuer. Ich habe jetzt auch keine Idee, wie man es umbauen könnte.
Die Tagessätze waren ja auch nicht besser. Also
es ist,
die es davor mal gab nicht, vom DRG-System.
Ich glaube, wir haben es übertrieben, dass wir alles, also in Australien hat man die Kinder und die Intensivbehandlung rausgelassen aus den DRGs. Vielleicht, wenn man was Ähnliches, und ich möchte weg von dieser Misstrauenskultur. Das finde ich ganz schlimm. Also das finde ich persönlich ganz schlimm.
Man muss ja trotzdem sagen, ich meine, das ist ja nicht nur ein, zwei Krankenhäuser in Deutschland, die quasi in Schieflage geraten sind, sondern eigentlich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber eigentlich ja, also fast jedes, und dann muss man ja schon überlegen, also wenn fast jedes Krankenhaus aufgrund des etablierten Systems quasi in roten Zahlen steht, dann muss man ja auch als Politik, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, mal drüber nachdenken, ob dieses System so noch tragfähig ist oder ob man da vielleicht nicht mal was ändern sollte. Ja, das muss man ja auch sagen.
Da würde die Politik jetzt gegenhalten, dass man viel zu viele Krankenhäuser hat. Und das ist auch definitiv so. Also man hat einfach viel zu viele. Und wenn man weniger hätte, dann würde das Geld auch auf die wenigeren verteilt. Und das ist ganz klar so. Wir haben immer noch viel zu viele Krankenhäuser. Da ist Baden-Württemberg schon ganz weit, weil die Bereinigung hier ist schon passiert. Also hier gibt es schon viel weniger. Aber wenn Sie jetzt in Köln wohnen, in Essen, da ist ein Weg zwischen einem katholischen und einem evangelischen. Und je nachdem, auf welche Seite Sie fallen, ist in welches Krankenhaus Sie kommen. Und die gibt es auch beide noch. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist, die Krankenhausdichte ist so hoch, im Rheinland auch noch, total, viel zu viele. Also
aber das, Quantität statt Qualität.
Ja, und das ist in manchen Bereichen so. Sie haben natürlich auch so Brandenburg oder so, das ist eine Katastrophe, da haben sie nicht genug, da haben sie Riesenfläche und zu wenig Versorger. Also das ist schwierig, aber sie haben auch in Ballungsgebieten viel zu viele.
Jetzt können wir ja nicht die großen Probleme der Politik lösen, aber die kleinen Probleme des Marienhospitals. Wenn Sie so auf 2025 zurückblicken, was war Ihnen ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen gelegen hat und vielleicht auch ein Projekt, wo Sie dachten, oh Gott, lass mich damit in Ruhe?
Für mich war Pflege attraktiv. Das fand ich ganz toll. Das wollte ich unbedingt für die Pflege, weil die Zertifizierungen sind ja meistens im ärztlichen Bereich. Da bereitet sich die Pflege auch mit vor. Und das ist eine Zertifizierung, die ist für die Pflege. Und da müssen aber alle mitmachen, auch Ärzte und Verwaltung. Und das war so mein Herzensprojekt. Und was wollte ich denn gar nicht?
Nur kurz vielleicht zwei, drei Worte zu dem Zertifikat Pflege attraktiv. Es geht in erster Linie um die Attraktivität als Arbeitgeber für die Pflege, oder was ist das?
Nein, gar nicht. Also Sie lassen sich zertifizieren und setzen dann als Unternehmen Projekte auf, die Sie dann über eine Zeitschiene von mehreren Jahren umsetzen. Und da wird auch in einem Team ausgesucht. Also wir haben hier zum Beispiel Generationship, wie gehe ich mit älteren Mitarbeitern um, dass sie noch länger im Beruf bleiben können. Oder Storytelling, hier passieren unheimlich viele tolle Geschichten. Wie erzählen wir die? Dann haben wir Werte, die Ordensschwestern werden weniger, aber dieser Spirit, der da ist, den möchten wir auch gerne im Haus halten. Also das ist auch ein Projekt, das kam aus der Mitarbeiterschaft, das hat die meisten ja Votes. Dann Umstrukturierung Innere 2 war auch ein Projekt, also ist ein Projekt. Also die beiden Herren kommen aus der Inneren 2.
Warum werden sie so laut?
Das muss man nochmal nachdrücklich. Was haben wir denn noch? Generation, dann ein Einspringkonzept und sechs waren es. Eins fällt mir noch ein, was uns noch dabei
vielleicht kommt später wieder.
Und ja, Service-Projekt. Wie können wir den Service verbessern? Und das ist ja nichts, was nur die Pflege betrifft, sondern das ist immer berufsgruppenübergreifend.
Aber dafür, dass wir das Zertifikat gekriegt haben, kann ich nur noch mal sagen, hoppala, das war wieder der falsche Knopf, das müssen wir rausschneiden leider. Das ist ein Elend.
Entschuldigung. Passt vielleicht auch.
Ja, ja. Nein, sondern wir müssen da auch mal klatschen. Ja.
Und was war ein Projekt, das Sie gar nicht, also wo Sie nicht traurig drüber gewesen wären, wenn das auf Sie nicht zugekommen wäre 2025?
Wir haben eine Abteilung outsourcen müssen. Da wäre ich nicht traurig gewesen, wenn wir das nicht hätten gemusst. Das war, also muss man ganz klar sagen, also wir haben das selber nicht hingekriegt gut. Und dann haben wir es fremd vergeben, weil wir es auch nicht stemmen konnten. Und das hätte ich gerne auch gelassen.
Tut Ihnen das weh als Managerin, nenne ich Sie mal beide jetzt, sind Sie ja glaub, im besten Sinne, dass Sie Dinge vielleicht mit Menschen nicht schaffen, die Sie sich vorgenommen haben? Ist das eine narzisstische Kränkung? Tut das weh oder ist das, man das einfach in seinem Job so einfach hinnehmen?
Also ich würde sagen, das muss man einfach hinnehmen und wir haben auch vorher immer versucht, den Mitarbeitern so immer zu sagen, wir können das noch bis Jahresende, ihr habt die Chance und wir unterstützen euch. Und dann muss man auch sagen, wir haben es nicht hingekriegt, wir machen es jetzt einfach anders. Und das wäre aber auch was, da hätte ich drauf verzichten können. Ja. Das wäre jetzt weil es nicht halt, mein Herzensprojekt. Ja. Aber wir haben dann den Leuten, die wir ausgesourced haben, angeboten, die sich dazu in der Lage sehen, dass wir die unterstützen bei einer Pflegehilfsausbildung, dass wir die noch irgendwie wieder ans Haus binden können, weil waren viele Ungelernte und die haben wir versucht dann zu qualifizieren und einige haben das auch angenommen. Das war dann wieder schön, aber das war jetzt bei mir. Was bei dir deine Projekte waren, musst du selber.
Also die Einführung des Da Vinci. Den fand ich jetzt spannend und auch fürs Marienhospital anscheinend ganz modern, obwohl ja alle anderen drumherum es auch schon haben. Es war eigentlich längst überfällig. Man hätte es halt auch wirklich hier schon viel früher machen müssen. Aber den und dann halt nicht nur für die allgemeinen und viszeralen Thoraxchirurgie, sondern auch für die HNO-Abteilung. Das ist tatsächlich in Deutschland das zweite Haus, glaube ich, mit Frankfurt, dass wir das machen. Das ist schon toll. Wobei es mir jedes Mal wehtut, wenn ich höre, wir haben eine Tonsille mit dem Da Vinci operiert, weil dann schüttelt es mich, wenn ich weiß, was das kostet und was wir dafür bekommen. Aber sonst, man muss ja auch üben. Aber das finde ich wirklich toll. Und worauf ich hätte verzichten können, ist tatsächlich die Neustrukturierung innerer 1 bis 4.
Warum? Weil es so stressig war?
Es läuft ja noch.
Ja, ja.
Die handelnden Personen und ist, genau. Es hat mannigfaltige Aspekte, die jetzt gerade da reinspielen. Und es hat sehr viel Eigendynamik, dieses Projekt.
Partikularinteressen.
Ja. Das ist, aber es sind halt auch viele Menschen beteiligt. Das ist immer schwierig dann.
Wer mehr über den Da Vinci hören will, als kleiner Werbeblock in eigener Sache, kann sich auch gerne Folge 5 des Podcasts Heiter bist du behondrisch anhören.
Genau. Aber Sie sprachen eben an, Sie versuchen Mitarbeiter zu halten. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Wir haben Probleme, Menschen zu rekrutieren, gut ausgebildete Menschen zu rekrutieren. Jetzt ist ein ganz großes Thema ja immer Work-Life-Balance, Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Da können Sie ja beide selber auch ein Lied, Sie als alleinerziehende Mutter, Sie als Mutter von 3 Kindern. Was bieten wir da Besonderes? Was können Sie unseren zukünftigen und aktuellen Mitarbeitern sagen? Das macht uns besonders, da sind wir gut aufgestellt.
Also wir sind total flexibel. Man kann eigentlich bei uns arbeiten, wie man möchte. Man kann auch 3-4 Tage.
Reden wir später nochmal drüber, ja?
Versuchen. Also das
gesprochene Wort.
Genau. Das ist so. Also da gibt's ja auch überall Beispiele für. Man kann das. Also man kann mit den Ideen kommen und dann guckt mal, ob das funktioniert. Und für den Bereich passt. Und sonst kann man ja auch immer nach dem Bereich wechseln. Das muss man also. Ich glaube, wir sind also mit Schichten extra für Kindergartenmütter, für Schulen. Also wir haben, glaube ich, alles, auch Väter. Das bezieht sich immer auf beides. Also da versuchen wir total flexibel zu sein.
Aber ich habe ja so eine Vision.
Was hast du denn für eine Vision?
Ich habe ja die Vision, dass wir bald mal wieder ein Arbeitgebermarkt werden. Und das leiten wir dadurch ein, dass die Automobilindustrie immer schwächer wird und Leute auf den Arbeitsmarkt spült, wie damals bei uns im Ruhrgebiet, als die Zechen geschlossen haben.
Ich glaube, Stuttgart wird ja auch in mancher Presse schon als Detroit bezeichnet. Insofern kommen
die
wir da vielleicht.
Die müssen ja irgendwas machen. Dann kommen die zu uns und machen
das Krankenpflegeausbildung. Hast du schon eine fremde Mülltonne gekauft, Stefan?
Ja, natürlich. Ich hab schon eine. Ja. Das ist selbstverständlich. Ja. Meine Street Credibility ist sicherlich ziemlich hoch. Ja.
Natürlich wäre das, glaube ich, für das Recruiting angeht, von Vorteil, was die finanzielle Ausstattung der Krankenhäuser in Baden-Württemberg angeht, die Sie ja eben so lobend angesprochen haben, hängt, glaube ich, schon relativ viel viel auch an der Autoindustrie. Ja. Deswegen wollen wir das vielleicht gar nicht so den, das so an die Wand malen. Wenn Sie jetzt aus Ihrer eigenen Geschichte, Sie beide zurückdenken, was haben wir heute, was Sie damals als Pflegekraft nicht hatten, aber gerne gehabt hätten in Bezug auf Job, Familie, Unterstützung? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, boah, hätte ich das damals gehabt, wäre ich vielleicht auch trotzdem im Pflegeberuf geblieben und nicht ins Controlling gewechselt?
Also da hätte man bei mir in dem Moment gar nichts dran ändern können, weil das die äußeren Umstände waren. Aber ich finde, also wir waren nie so flexibel. Wir haben das als Kollegen untereinander. Mhm. Aber für uns war ganz normal, dass wir auch ständig hin und her geschaukelt sind, früh, spät, Nacht, ständig eingesprungen, Urlaube verschoben, das ist heutzutage nicht mehr. Sie sind also sehr treu, was das angeht. Sie haben mal was zum. Wir hatten keine Einspringprämien und.
Du hast trotzdem gemacht.
Das ist, ich glaube, man kann die Zeiten nicht vergleichen, weil da gibt es Studien drüber. Wir hatten damals noch auch wirklich Zeiten, also wir hatten auch Hilfstätigkeiten, die wir durchgeführt haben. Das ist auch immer mehr Entspannung einfach fürs Gehirn. Das gibt's heute kaum noch. Also da wird alles abgenommen von irgendwelchen Diensten, die das dann machen, Transporte oder so. Früher sind sie auch mal ins Lager gelaufen und haben was geholt und konnten sich entspannen. Heute müssen sie wirklich hochkonzentriert viel mehr Dokumentationen, also viele Datenschutz, also die Anforderungen sind heute ganz anders geworden. Das ist, glaube ich, sind auch manchmal Dinge, die sie, glaube ich, zermürben, die wir nicht so hatten. Sie hatten einfach mal den Weg mit einer BGA ins Labor und in der Zeit haben sie noch vielleicht einen Kollegen getroffen, haben ein kleines Schwätzchen gehalten, das haben sie heute nicht mehr. Sie sind dann hochkonzentriert auf der Station, sollen das alles managen. Die Verweildauern sind viel, viel kürzer geworden. Sie haben also einen höheren Turnaround. Der Hund hat wieder irgendwas gemacht, was er nicht
durfte. Das war der Klatscher.
Genau, deswegen.
Und keine Sorge, den Podcastern geht es noch gut. Ja. Das ist, werden nichts mehr.
Das,
Frau Lammers und Frau Graf sind keine Fans von körperlicher Züchtigung der Angestellten. Nein. Genau.
Also ich kann jetzt für Frau Lammers nicht sprechen.
Frau Lammers, ich spreche Sie jetzt einfach mal direkt an. Sie wohnen beide in Stuttgart mittlerweile, gehe ich davon aus. Was vermissen Sie am Ruhrgebiet?
Pommes mit Currywurst.
Ja, genau.
Currywurst, das gibt's hier nicht.
Das gibt's gar nicht.
Und einen ordentlichen Döner. Also der ist ja nicht so typisch Ruhrgebiet, aber der schmeckt irgendwie da besser.
Okay.
Hier gibt es irgendwie so Scheibenfleischdöner. Das ist ganz furchtbar, das ist so knubschig.
Und was mögen Sie an Stuttgart? Jetzt muss er lange nachdenken.
Die guten Straßen. Ist total verrückt, aber wenn sie irgendwie alle zwei Jahre sich ihre Stoßdämpfer neu machen lassen müssen, weil sie über Buckelpisten fahren, dann ist das ganz toll, wenn man hierher fährt und gar keine Löcher in den Straßen hat. Also hier wird es auch irgendwo ein paar scheppelige Straßenecken geben, aber der Großteil der Straßen ist hier doch wirklich toll. Also
die Infrastruktur ist wirklich toll, muss man sagen. Und ich komme total gerne nach Stuttgart immer wieder zurück, weil Frau Lammers und ich wohnen zusammen mit meiner Schwägerin, die ist auch noch jede zweite Woche, die haben wir mitgebracht hier, haben wir eine Mädchen-WG. Und das ist ganz toll, weil da habe ich ein eigenes Zimmer. Sie haben ja zu Hause nie was Eigenes. Das ist ja immer okkupiert von anderen. Und deswegen ist es hier ganz toll. Es ist nur mein Zimmer.
Und hatten Sie Probleme in Stuttgart, eine Wohnung zu finden, als Sie kamen? Oder?
Nein, wenn Sie genug Geld in der Hand nehmen,
genau,
geht
oder?
Das.
Ja, dann geht's auf jeden
Fall. Aber wir teilen uns das ja, deswegen geht das auch.
Dann geht's. Und wir wohnen vom Krankenhaus hier 10 Minuten weg zu Fuß. Super, dann haben wir ganz schnell gefunden, sind ganz glücklich. Ne, kann ich gar nicht sagen.
Jetzt hat ja auch nur, Ihr Tag hat ja auch nur 24 Stunden, wenn ich so mitkriege, was Sie alles machen. Wie entspannen Sie sich? Gar nicht.
Doch. Ich entspanne mich immer, indem ich mich mit Freunden treffe, irgendwo hingehe, auch mal dann kulturell was mache. Und also für mich das Entspannung, wenn ich mal was unternehme. Also wenn ich nicht so lange hier bin, dass ich auch abends was unternehmen kann.
Ich vermeide jeglichen Sozialkontakt und setze mich auf die Couch und gucke Netflix.
Was gucken Sie?
Netflix.
Ja, was?
Was? Alles. Egal was. Hauptsache es ist so, es kann nebenher laufen und ich kann dabei noch Steinchen schieben auf dem Handy. Ich muss mich darauf nicht konzentrieren können. Hauptsache, es läuft.
Es muss nur flimmern.
Ja. Gehirn abschalten nach dem anstrengenden Tag. Ja. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Der einzige Sozialkontakt ist mal ins Kaufland, weil essen muss man ja auch.
Das ist richtig. Ja.
Aber damit
Kopfhörer oder auch Lidl, Aldi oder Edeka, nur dass wir nicht dann.
Man keine Werbung machen. Aber da auch nur mit Kopfhörern irgendwie und Musik drauf, damit man bloß nicht irgendwie angesprochen wird oder irgendwas hört. Das ist wunderbar.
Das hört sich ein bisschen misanthropisch an. Sind Sie von Haus aus Misanthropin?
Nein, ist einfach nur, wir haben ja die Woche über mit total vielen unterschiedlichen Menschen und teilweise an manchen Tagen alle halbe Stunde ein neuer Gast mit einem neuen Anliegen. Dann sind Sie, wenn Sie nach Hause kommen abends, wenn Sie das 10, 11, 12 Stunden gemacht haben und das sind meistens unsere Tage, dann wollen Sie sich nicht mehr unterhalten, dann ist das schon zu viel. Also meine Söhne rufen jeden Abend an und ich rufe meistens meinen Mann dann an, dann wollen sie eigentlich gar nicht mehr sprechen. Eigentlich, also ich habe das auch völlig eingestellt, meine Freundin die Woche über anzurufen, weil man hat einfach keine Lust mehr, sich zu unterhalten. Und das ist das eher bei Frau Lammers. Dann ist wirklich der Sozialakku einmal leer und dann, bei mir ist es so, wenn ich mich dann auf was anderes konzentriere, Frau Lammers braucht dann einfach Ruhe, einfach mal Ruhe und nichts hören. Das ist eher das. Weil sie haben so viele Reize den ganzen Tag hier und es ändert sich ständig. Also meist bleibt ihr Kalender auch nicht so, wie der drin steht, sondern irgendwas kommt noch dazwischen ganz dringend, dass sie, und sie kriegen dann auch keine Ruhe, weil wir natürlich, wir sind von sonntags abends meistens bis Donnerstag hier und sind am Freitags Homeoffice, fahren dann nach Hause donnerstags abends. Wenn hier Termine sind, dann bleiben wir auch noch den Freitag oder haben auch letztes Jahr und vorletztes Jahr viele, viele Wochenenden noch gearbeitet, weil es nötig war. Und dann sind sie jetzt an so einem Punkt, deswegen sind wir total froh, dass wir jetzt noch Frau Schillings haben und Frau Muri als Klinikmanagerin, dass wir langsam ein bisschen was abgeben können. Und ich glaube einfach, dass das jetzt so ist. Frau Lammers braucht dann Ruhe und ich kann meinen Akku eben wieder aufladen, indem ich schöne Dinge mache, mal irgendwo hingehe, ins Theater oder ins Konzert. Das
Haben Sie in Stuttgart ja die volle Auswahl? Ja. Was mögen Sie besonders? Oper, Theater,
also das
Tanz?
Das ist mir völlig egal. Also ich gehe einfach gerne irgendwo hin und gucke mir irgendwas an.
Ich sage mal, so ein Arbeitstag ist so, wie wenn man auf der Station früher ist und wenn Sie jetzt so einen Patienten haben oder der schellt ja und der versteht ja nicht, dass 20, 30 Leute draußen auch noch geschellt haben. Der sieht ja nur sich selber und die Schwester rennt ja immer nur hin und her und versucht irgendwie allen gerecht zu werden und manchmal denke ich so, ich bin noch auf der Station und alle schellen gleichzeitig und haben irgendein Anliegen und das muss sofort gelöst werden und das ist halt wirklich echt herausfordernd und wenn Sie das so 10, 12 Stunden den ganzen Tag machen und flitzen dann nur so hin und her, da ist man als Krankenschwester durch irgendwie am Ende des Tages und das ist man tatsächlich auch als Geschäftsführung immer irgendwann und man will ja trotzdem jedem gerecht werden dabei. Na, und das ist halt echt herausfordernd. Und
das hört auch nicht auf, wenn wir abends nach Hause gehen, haben wir dann noch die ganzen Termine mit dem Gesellschafter und so, dass man dann wirklich häufig bis 21, 22 Uhr noch irgendwelche Themen hat und dann geht man ins Bett und am anderen Tag, wir sind meistens um kurz nach 7
Geschäfts-
wieder hier.
Geschäftsessen, früher habe ich mal gedacht, ach, das ist ja toll, die können so oft zum Essen gehen, so Geschäftsessen machen. Heute denke ich, oh Gott, schon wieder ein Geschäftsessen. Irgendwie. Das ist auch anstrengend. Das ist nicht einfach Essen gehen, das ist halt anstrengend.
Wer putzt bei Ihnen in der WG?
Die Putzfrau.
Die Putzfrau, okay.
Die hat die hat uns unsere Vermieterin direkt mitgeliefert. Das ist wirklich toll. Da sind wir ganz glücklich bei unserer Mariella. Das ist unser Goldstück, dass sie das macht, dass wir da jetzt nichts mehr machen müssen. Und wir machen ja auch nicht so viel Schmutz, muss man sagen.
Wir sind ja nie da.
Genau. Ich würde sagen, nur trotzdem, was ist ja was, wo man sich dann nicht noch zusätzlich drum kümmern kann. Und dass dann irgendwann der Akku leer ist, ist ja nur menschlich und bei Ihrem Job sicherlich auch nachvollziehbar.
Wir haben letztens sogar überlegt, ob wir den Kühlschrank ausstecken, weil eigentlich ist da nichts drin. Also
doch.
Essen tun Sie im Marienhospital?
Ja.
Gut.
Tun wir. Wir finden das auch gut.
Habe ich von den Patienten auch gehört, das Essen wurde sich hier noch nicht beschwert. Zumindest nicht mir gegenüber, aber ich weiß auch nicht, ob ich da
Also das ist wirklich gut. Also ich finde das für ein Kantinenessen richtig gut. Wir hatten in Hagen immer das outgesourced zu Appetito. Und wenn man dann wieder eine eigene Küche hat, dann weiß man wirklich zu schätzen, dass es eine eigene Küche ist. Das ist schon was ganz, ganz anderes.
Ich behaupte ja, dass die Patienten dann zufrieden sind, wenn das Essen gut ist.
Das würde ich auch so sehen.
Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, was die Bewertung des Krankenhauses angeht. Jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, haben wir schon 2026. Was sind die größten Projekte für 2026?
Außer die Gehaltserhöhung für die Podcaster natürlich.
Das ist ganz klar. Die können wir gar nicht beeinflussen, das ist ja eh der Tarif.
Und, natürlich noch ein größeres Soundsystem, dass man auch genau sieht, was man so drückt. Das ist also
das ist ganz gut.
Da müssen wir doch mal gucken.
Du bist doch von Amazon. Wahlweise auch eine neue Brille, aber sonst.
Gut. Wir hätten dann Kontakt zur Charlottenklinik, da können wir was machen.
Das stimmt. Bei mir ist es ganz klar, ich bin ja mit in der Holding involviert und ich muss einfach gucken, dass ich das gut nebeneinander herkriege. Meine Dinge für die Holding und hier Marienhospital, also das ist so ganz wichtig. Und dass wir alle Umzüge, die wir für im Rahmen dessen, dass wir die Notaufnahme umbauen wollen, müssen ja vorher einiges passieren, dass wir das koordiniert kriegen. Also das ist so... treffen wir uns direkt im Januar für. Das ist so mein größtes Projekt, dass das gut klappt. Weil da hängt ganz viel, weil die Menschen hängen an Räumen und an Steinen. Das ist immer ganz schwer.
Selbst an zugeschraubten Fenstern.
Genau, man muss jetzt umziehen und das muss man gut vorbereiten, erklären, warum das so ist. Und dann muss man auch sinnvoll, dass man das nicht 10-mal macht, sich überlegen, wer zieht wohin und kann der da bleiben. Also das ist mein größtes Projekt.
Ja, was ist mein größtes Projekt?
Innere 1 bis 4?
Innere 1 bis 4, ja.
Würde ich vorschlagen. Beschäftigt dich sehr.
Das zu überleben?
Ja, genau.
Also die, klar, Planung, Ministerium, Leistungsgruppen, ja. Wie geht es da weiter? Leistungsfähigkeit im Haus erhalten, den anderen wegnehmen und ins Marienhospital ziehen.
Freuen Sie sich auf die Aufgaben? Oder ist es oft so, dass Sie, wenn Sie morgens aufstehen und denken...
Nein. Das ist eigentlich. Nein. Immer guter Dinge.
Ich bin immer gern zur Arbeit gegangen.
Ja.
Also, das war egal, welcher Job das war. Selbst damals in der Pflege oder in der Verwaltung, das war immer. Ja. Ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst den ganzen Tag. So viele Serien gibt es gar nicht auf Netflix. Das ist meine größte Sorge, wenn ich arbeitslos bin.
Wir sind ja beide noch weit weg von der Rente, zum Glück. Aber das führt mich zur nächsten Frage. Wo sehen Sie das Marienhospital in 10 Jahren? Oder auch sich selber in 10 Jahren immer noch bei uns oder sind Sie dann weitergezogen?
Nein.
Den nächsten Sanierungsfall.
Nein. Also wir waren in dem Haus, wo wir vorher waren, also war ich 30 Jahre.
Ich war 24 Jahre. Ja.
Also deswegen, das ist jetzt nicht so. Wir haben
treue Seelen, Sie beiden. Okay.
Immer gerne Häuser begleitet und denen Hilfestellung gegeben. Also ich sehe mich immer noch hier, auf jeden Fall in der Vincent von Paul Gruppe.
Auf jeden Fall Familie,
in der Vincent von Paul Familie, auf alle Fälle und eng verbunden mit dem Marienhospital sowieso. Und wie wir das Marienhospital ist für die Zukunft gut aufgestellt. Ja. Wir müssen einfach gucken, was können wir am Umfeld und so noch verändern. Wir müssen gucken, dass wir viel da auch in die Sanierung geben, der Wohnheime, wie können wir den Standort hier noch ertüchtigen, was kann man noch machen, also viel Standortentwicklung Also da müssen wir jetzt so ein 10, wir sind dann, also wir waren jetzt ja mit Sanierung beschäftigt. Das werden wir auch nächstes Jahr noch sein. Ist auch noch der Fokus, bis sie wirklich im schwarzen Bereich sind. Weg aus den roten Zahlen ist das immer der Fokus. Und wenn das weg ist, können sie sich mit dem Rest beschäftigen. Was können wir mit der Holding auch untereinander? Wie unterstützen wir uns? Weil wir sind ja, wir haben über 7000 Mitarbeiter, viele Einrichtungen in der, also wenn man jetzt die ganze Holding sieht, wie können wir Synergien, also nicht wie können wir irgendwas zusammenziehen oder kleiner machen, sondern was können wir für Synergien, wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen, dass das Geld auch einfach in der Holding bleibt. Wenn der Bruder in der Holding Geld auf dem Konto hat, dann kann man anstatt bei einer Bank es auch einfach da leihen und den dann daran beteiligen, wenn man die Sachen wieder besser vermieten kann und so. Also das sind so Strategien. Was machen wir, um uns als ganze Holding gesund zu halten, das ist eher das, was meinem Fokus steht. Und bei dir steht wirklich eher im Fokus...
Das Marienhospital.
Genau. Was machen wir hier fürs Marienhospital? Ich denke ein bisschen übergreifend und du hier lokal und dann ergänzen wir uns hier ganz klar. Also das ist uns wichtig. Und wie erhalten wir das Erbe der Schwestern? Weil durch Holding und Stiftung ist es schon so, dass die Schwestern uns einen riesen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Die haben uns ihre Werke gehen dann in die Holding und auch mit finanzieller Ausstattung. Das heißt also, die Schwestern haben sich wie immer bescheiden gehalten und haben das Geld für ihre Werke zur Verfügung gestellt. Das muss man ganz klar sagen. Und das muss man gut bewahren. Das ist auch das Erbe, das wir dann haben. Und dessen müssen wir uns auch alle bewusst sein.
Wir haben ja noch die beiden Kliniken, Bad Ditzenbach und Bad Überking. Ja. Da sind wir auch total froh. Also würde ich mir auch für 26 so wünschen, dass sie weiter so gut selbstständig laufen, muss man wirklich sagen. Das hat uns auch wirklich den Rücken freigehalten fürs Marienhospital letztes Jahr oder dieses Jahr auch noch, weil die wirklich so gut organisiert sind und strukturiert sind und auch da wirtschaftlich für sich aufgestellt sind, dass wir das nicht auch noch als Sorgenkind hatten. Und da sind wir auch ganz dankbar für, dass da die Betriebsleitung vor Ort das so organisiert und weiter so führt.
Sie können das ja jetzt nicht sehen, aber hier kommt, wenn da über die Vinzentinerinnen und über den Geist des Marienhospitals kommt richtig Leben in die Damen. Nicht, dass sie vorher nicht lebendig gewesen wären, aber es sind keine leeren Worthülsen. Das will ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen. Das ist nichts Einstudiertes, sondern das scheint ein wirkliches Anliegen zu sein.
Vor allem auch, der Wille, die Extrameile zu gehen. Ja, also sozusagen, wir versuchen immer irgendwie jeden Mitarbeiter mitzunehmen und jeden Mitarbeiter zu erhalten. Wenn es halt nicht geht, ist es halt so, aber das ist dann auch so, dass dann auch jetzt beim Gespräch auch das Gefühl entstanden ist, das ist jetzt nicht einfach nur dahergesagt, sondern das ist schon was auch die Frau Graf und die Frau Lammers auch beschäftigt, sage ich mal, aber das sind halt so Dinge, die halt einfach Teil des Spiels sind und da können wir uns auch als sage ich mal, Mitarbeitende eigentlich, glaube ich, auch ganz glücklich schätzen, ja, dass eben auch die Geschäftsführung eben nicht oder sich es auch nicht so einfach macht.
Ich denke auch immer an meine Zeit zurück, früher, als ich selber in der Pflege war, ein Geschäftsführer. Also ich war froh, wenn ich wusste überhaupt, wie der heißt oder wie der aussieht. Da ist man so weit weg gewesen und die waren ja in ihrem Elfenbeintürmchen. Und wenn ich heute mir vorstelle, dass ich damals einfach mal beim Geschäftsführer vor der Tür gestanden hätte oder Geschäftsführerin und gesagt hätte, ich habe da mal ein Anliegen. Das wäre doch damals, nicht möglich gewesen.
Ich glaube, das gibt es auch heute noch in vielen Häusern.
Und deswegen, da denke ich mir, das ist doch echt ein Gewinn. Und das finde ich auch schön, dass man, dass wir so nah da dran sind, dass die Leute wirklich kommen und auch die keine Sorge haben müssen und keine Angst haben müssen, dass wir halt auch ganz normale Menschen sind und wie du und ich. Ich manchmal noch mehr wie du in meiner Ausdrucksweise.
jeder Jeck ist anders, wie der Rheinländer so schön sagt. Anders, genau.
Aber einfach mit Lachen oder Frotzeleien machen oder sowas, das ist ja manchmal so eine Ebene, mit manchen anderen Geschäftsführer, also die wenn wir die hier manchmal sehen in Baden-Württemberg, da denke ich mir, mit dem gehst du kein Bierchen trinken.
Nee. Das ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das wäre so ein bisschen meine nächste Frage oder meine nächsten zwei Fragen zielen darauf ab. Was bedeutet für Sie Führung? Und auch die Frage habe ich der Frau Professor Riediger schon gestellt. Führen Frauen anders?
Also in Führung ist das schon so, dass sie immer sehen, wie jemand führt. Wenn jemand eher stark führt, kriegt er auch starke Leute. Wenn sie eine schwache Führung haben, dann viele Leute, also wenn sie sehr schwach selber sind, dann holen sie sich keine guten Leute, weil dann fällt auf, dass sie schwach sind. Und also für mich ist das Allerschönste zu sehen, wie ich jemanden entwickle, wie ich jemanden an die Seite nehme, dem immer mehr zutraue und dann sehe, wie der sich entwickelt. Und dann ist das ganz Wichtige, dass wenn sie führen, derjenige muss sich auf sie verlassen können. Dass sie letztendlich, wenn sie Verantwortung übertragen, auch hinter demjenigen stehen und dass der Fehler machen darf. Ganz wichtig ist die Fehlerkultur, weil ohne Fehler lernen sie auch nichts. Das ist einfach so. Sie müssen Fehler machen dürfen. Das hatten wir auch so. Also wir sind auch so sozialisiert worden, dass man gesagt hat, oh, das könnt ihr jetzt so machen, das geht aber schief. Und dann haben wir das gemacht und dann ist das schief gegangen.
Kannst du so machen, ist aber scheiße dann, oder? Da ist es so schön.
Genau. Dann aber zu sehen, am anderen Tag geht die Sonne auch wieder auf, auch wenn das jetzt mal schief gegangen ist und dass ich daran auch wachse. Und das ist also, deswegen, so würde ich sagen, führe ich, dass ich wirklich sehe und die Leute müssen dann auch erstmal einen Fehler machen, um zu sehen, dass das dann wirklich so ist. Weil das ist ja immer so, ist das dann wirklich so? Und wenn ich jetzt einen Fehler mache, also Sie sehen das häufig, dass die Leute Angst haben, einen Fehler zu machen. Und das finde ich gar nicht. Also Ich habe mal gelernt von einer Freundin, die ist Psychologin, die hat mir immer gesagt, Erfahrungen kannst du nicht vererben. Und das ist auch so. Die muss man selber machen und man muss auch seine Fehler selber machen. Das ist ganz wichtig. Also mir ist eine Fehlerkultur in der Führung ganz wichtig. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass irgendein Mitarbeiter das später viel besser kann als ich. Und wenn ich dann denke, das ist ja toll, dann freue ich mich. Ja. Und also wenn ich so sehe, das läuft, dann, das ist so mein Führungsstil, dass ich versuche, die Leute dahin zu entwickeln. Und ich glaube, Frauen führen anders. Also kann man nicht für alle Frauen sagen, aber ich glaube einfach, dass wir uns häufig nicht mehr so viel beweisen wollen. Also wir haben diesen Konkurrenzdruck nicht untereinander. Das ist, glaube ich, bei Frauen anders. Also ich stehe hier nicht mit in Konkurrenz, weder zu Frau Lammers noch zu Frau Schillings, das hatte ich noch nie, noch zu den anderen, sondern ich finde mal, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und wenn man selber weiß, dass man welche hat und ich bin mir meiner sehr bewusst, dann ist das völlig in Ordnung. Also das muss man ganz klar sagen und ich finde, das muss man auch manchmal lernen, wieder so ein bisschen so Demut und zu dem zurückzukehren, dass man auch sieht, so.
Ja, man hat das manchmal bei anderen Geschäftsführern, wenn die sich dann unterhalten. Und wie viele Betten hast du denn? Ja, so und so viel. Ach, nur? Wir haben so und so viele Betten. Da denke ich, oh meine Güte, die definieren sich immer die Bettenanzahl ihrer Häuser.
Bei
Geschäftsführern sind es dann die Größe ihres Hauses. Wie viele Betten? Da denke ich immer, meine Güte, als ob dann frag doch mal, wie viele Betten davon kannst du denn betreiben und belegen? Das ist vielleicht viel interessanter dabei.
Fragen sie aber nicht. Warum?
Natürlich fragt sie das dann. Dann ist immer... Schweigen, betretenes Schweigen.
Das soll nicht despektierlich klingen, deswegen muss ich diesen Satz vorschieben. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie als Frauen in diesem Geschäft unterschätzt werden, wenn Sie zu solchen Treffen kommen mit Geschäftsführern?
Ja, natürlich. Ja. Das sehen Sie immer wieder, wenn wir irgendwo eingeladen werden, dann wird uns erstmal hochglanz präsentiert, was man so alles macht. Das ist ganz süß und parallel dazu rechnen wir schon, wenn wir die Zahlen sehen und dann können die nur so und so viele Betten betreiben und das ist auch nicht so toll und diese schon mal gar nicht. Und
das ist die mittlere Verweiler, aber dann haben sie aber keinen hohen CMI.
Genau, das ist ganz süß. Also das haben sie immer wieder, dass das unterschätzt wird. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil am Ende sehen sie dann, wenn die dann irgendwann kommen und fragen, oh, wie habt ihr das denn hingekriegt? Dann sieht man, dann nähert man sich wieder an. Das ist häufig so, das ist aber nicht schlimm. Also das,
wenn sie es fürs Ego brauchen.
Genau, das stört uns gar nicht. Das ist einfach so. Und also mich persönlich stört das gar nicht. Hat mich auch noch nie gestört.
Mich auch nicht.
Ich würde mich jetzt nicht deswegen minderwertiger fühlen oder meinen,
ich müsste jetzt gar nicht merken.
Beweisen, genau.
Wir denken an den einen. Wir sind mal vorgestellt worden irgendwie und das war ganz despektierlich gemeint. Das habe ich aber gar nicht so empfunden, weil ich habe nur auf die Worte geachtet. Da hat ein Geschäftsführer zu einem ärztlichen Direktor gesagt, guck mal, das sind Frau Graf und Frau Lammers. Und in dem Haus kann man sogar vom Medizincontroller
von der Krankenschwester zum Klinikmanager werden.
Ja, genau.
Das war völlig despektierlich gemeint.
Und ich habe mich bedankt.
Da gesagt, war er völlig aus dem Konzept, weil Frau Lammers, danke, schön.
Tolle Karriereoption.
Ja, ich fand das auch total positiv, wenn man ein Unternehmen hat, was wirklich die Mitarbeiter so sich entwickeln lässt. Also das finde ich immer noch positiv. Er hat es noch nicht so gemeint, aber das habe ich nicht so rausgehört.
Nein.
Das fand ich auch sehr irritierend, dass ich das gut fand.
Und Qualität setzt sich ja bekanntlich durch, wie man immer so schön sagt. Ne?
Jetzt haben wir ein neues Logo. Mhm.
Ja.
Oder eine neue Farbgebung sogar, ein komplett neues Design. Können Sie Kritiker verstehen, die sagen...
Nein.
Sie wissen doch noch gar nicht, was ich sagen wollte. Dass man sagt, okay, brauchte es ein neues Logo in schwierigen Zeiten? Braucht es das? Und was sagen Sie denen? Ich habe eine dezidierte Meinung dazu, die sage ich Ihnen aber jetzt nicht, sondern aber möchte gerne Ihre Antwort hören.
Erstmal konnten wir uns überhaupt nicht identifizieren mit, also das konnte...
Also nicht nur wir persönlich.
Also das Haus, wir haben immer wieder gehört von Anfang an, was heißt das denn? Medizin, Leben, Mensch sein. Also das war für hier viel, das war total umstritten. Wir hätten das nie geändert, wenn das noch Liebe Satat gewesen wäre. Und wir haben das Gefühl, dass das gut behandelt ist, einfach das Liebe Satat in modern übersetzt. Mhm. das war für uns der Schluss, dass uns der, also der Schulterschluss zum Vinzentinischen hat uns gefehlt. Mhm. Und da wollten wir zurück zu unseren Wurzeln. Und das Marienhospital brauchte was Neues und das war ganz wichtig, weil ein Change Management dauert 5 bis 10 Jahre. Und das müssen Sie auch anstoßen, das müssen Sie auch pflegen. Sie wissen ja, wir haben ja auch für die Mitarbeiter so einen Change Management Kurs eingerichtet, wo dann auch Ärzte und Pflege und Verwaltung zusammen eben diesen Prozess durchlebt mit Coaches, dass man wirklich guckt, wie bereite ich das Haus auch diesen Change auch vor, weil mit uns hat sich ist natürlich hier ein Change wir drehen hier alles auf links. Und deswegen haben wir das gemacht, weil das Teil des Change-Prozesses ist. Das gehört einfach dazu. Wir mussten uns einmal vom Alten lösen und mussten in was Neues gehen. Und wir wollen auch wieder wirklich zu unserem Wurzeln gut behandelt. Das ist uns wichtig, sowohl für Mitarbeiter als auch für Angehörige, als auch für Patienten. Das soll rundum sein.
Und auch die Außendarstellung des Marienhospitals, als wir gekommen sind, war das immer, man hat nach innen kommuniziert, genau, wenn man kommuniziert hat, aber nie nach außen, was wir hier wirklich für tolle Sachen haben, was wir Tolles leisten, was für tolle Medizin gemacht wird, welche tollen Menschen hier arbeiten. Und das wurde uns auch immer gesagt, das war nicht gewünscht und das wollte man nicht, aber das war alles so angestaubt. Und das ist aber auch das, was uns zurückgespiegelt wurde von anderen. Das Marienhospital ist so das traditionelle, altbacken so ein bisschen. Ne? Die sind so da, aber die haben kein Profil, keine Schärfe. Das ist halt das katholische Haus. Ne? Und das haben wir gesagt, das muss halt auch wirklich raus aus diesem Dornröschenschlaf. Das muss ein neues Image kriegen. Das muss ein Bäm-Auftritt kriegen. Auch so ein bisschen, wir sind auch dabei. Wir gehören auch dazu.
Wir
sind auch ein Player, genau. Und, halt auch wirklich, wie Frau Graf schon sagte, unter diesem vinzentinischen Aspekt mit dem Liebe sei Tat gut behandelt. Das passt wunderbar zusammen. Und das, ja, es war einfach Zeit dafür.
Macht sowas Spaß, sowas zu entwickeln?
Ja.
Ja, oder?
Ja.
Also stell mir das schon vor.
Ja, das macht Spaß und ist auch, man muss sich damit identifizieren. Also das war uns auch wichtig, dass das modern wird, dass wir auch modern werden, was wir gesehen werden. Weil man sieht nie, wie viel Innovation dieses Haus schon immer hatte. Erste radiologische Abteilung, erstes Brustzentrum, Palliativ, erste Chefärztin für Anästhesie. Also überhaupt, also es war immer innovativ.
Erster Infektiologe. Ja. Nein, nicht ganz.
Ich wollte gerade sagen, aber ganz knapp.
Aber ganz knapp. Und dabei ist der Stefan noch gar nicht so alt. Genau.
Marienhospital vielleicht.
Nee, aber das ist das, was Stefan und mir auch auffällt tatsächlich. So die Außenwahrnehmung wird eine andere, seitdem Sie da sind. Das war ja etwas, was wir immer bemängelt haben, dass wir verdammt gute Medizin jeden Tag machen hier in diesem Haus, aber es irgendwie nicht gegenüber dem Mitbewerber in die Presse bekommen. Es gibt ja namentlich einen großen Bewerber hier in Stuttgart, der gefühlt täglich in der Stuttgarter Zeitung ist.
Positiv oder negativ?
Einer positiv, der andere negativ, aber schlechte Publicity ist auch eine Publicity. Das fällt uns positiv auf und das wird sich aber hoffentlich auch noch weiterentwickeln.
Also wir hatten auch schon diverse Interviewanfragen beziehungsweise auch Interviews gegeben. Da wurde uns gesagt, wenn wir erzählt haben, das kann ich ja gar nicht schreiben, das ist ja viel zu positiv. Gesagt, ja, aber das ist nun mal jetzt gerade so, was sollen wir jetzt, was erfinden, was alles schlecht ist, ne? Irgendwie nein. Das ist zu positiv. Also wir sind also direkt in der Presse auch nicht, weil es so positiv ist. Also wir können jetzt nichts.
Also ein großes Stiftungshaus im Krankenhaus in Stuttgart hat eigentlich nur positive Schlagzeilen, wenn ich das so in der Stuttgarter Zeitung verfolge.
Deswegen konnten wir es auch nicht so ganz verstehen, aber.
Die haben aber auch keinen Podcast.
Genau.
Genau.
Und keine Dauern.
Eine Sache interessiert mich noch. Sie kommen beide aus dem Medizinjob. Sie haben Krankenschwester gelernt, haben den Job wahrscheinlich auch mit großer Leidenschaft ausgefüllt. Wo haben Sie gelernt, wie man führt, wie man Menschen führt? Das ist ja, das kriegt man ja nicht unbedingt in seinem Job, also mit. Das haben Sie sich da selber weitergebildet? Mhm. War das Ihnen immer ein Anliegen?
Ja. Also ich habe da wirklich eine richtige Ausbildung gemacht für Führung. Das war mir immer sehr wichtig und habe auch immer gerne Führungsaufgaben schon übernommen schon immer. Entweder liegt Ihnen das, dass Sie mit Menschen arbeiten, oder das liegt Ihnen nicht.
Also ich hatte das auch immer. Ich habe immer Schüler total gerne angeleitet. Bei mir durften die auch alles. Ich fand das immer ganz furchtbar, wenn die Schüler auch intensiv nicht absaugen durften. Total bescheuert. Aber solche Sachen wie lernt man absaugen, ist lebensrettend. Ja. Und dann wird denen immer erzählt, ja, du kannst einen Vagusreiz auslösen und der Patient stirbt dann. Ja, Ja, aber er kann auch ersticken halt, entweder oder. Ja. Ne? Aber das ist, bei mir durften die Schüler auf Intensivstationen eigentlich so gut wie alles lernen und konnten auch alles machen. Und nur über das lernt man auch tatsächlich, indem man es halt selber machen lässt. Und das habe ich gerne gemacht. Von daher hat sich das so fortgesetzt.
Genau. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende, außer Sie möchten unbedingt noch was an die Belegschaft und an die Zuhörer loswerden, Sie beide.
Also wir haben ja gehört, das wird im neuen Jahr ausgestrahlt oder irgendwie zum neuen Jahr. Dann wünschen wir allen ein frohes neues Jahr 2026 gemeinsam mit uns. Und wir freuen uns darauf, die weiteren Wege auch mit Ihnen allen zu gehen und viele spannende Dinge zu erfahren und gemeinsam da durchzugehen.
Dito.
Das war eine wirklich kurze Antwort. Ja, vielen Dank, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie da waren und sich die Zeit vor allen Dingen für uns genommen haben, uns Rede zur Antwort zu stehen. Hat Spaß gemacht und das letzte Wort hat wie immer mein kongenialer Mitstreiter Stefan Horn.
Ich habe, weil wir die Frage die letzten Male, glaube ich, auch ein bisschen vergessen haben, die der Sebastian immer stellt. Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Drei Dinge.
Da fängst du jetzt mal an.
Soll ich halt an?
Ja.
Auf eine einsame Insel habe ich Internetempfang?
Ja, vielleicht, weiß nicht, ob jetzt, ja, also wegen mir. Da wollen wir mal nicht so sein jetzt.
Dann wäre es natürlich mein iPad mit der Netflix-App. Und sonst geht auch das Kindle mit ganz vielen Büchern, da muss ich halt mal lesen. Und was zu essen irgendwie, Twizzlers.
Twizzlers kommen aus Amerika und schmecken, als würde man so Stäbe aus der Heißklebepistole essen. Nur damit
ich weiß, was es ist. Ja, okay. Ja. Genau. Muss man mögen.
Die muss man mögen, ja. Genau.
Am Erdbeergeschmack steht jedenfalls drauf. Nein,
steht drauf, genau. Nur für die Leute,
erinnert
die
das jetzt nicht wissen. Erinnert entfernt an Erdbeer, ja.
Es waren drei. Gut. Ich bräuchte jetzt vielleicht noch einen Solarakku, irgendwie, damit ich Strom habe. Wenn dann schon vier, dann würde ich die Twizzlers zu Hause lassen.
Okay. Ich würde meine Familie mitnehmen, das reicht.
Boah, das Silber böse. Dann würde ich doch mal das Netflix gegen meinen Sohn tauschen.
So, das schneiden wir jetzt raus, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Vielen herzlichen Dank.
Gut, dann machen wir den Sack zu. Auch von unserer Seite natürlich allen einen guten Start ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.